Ja, ihr lieben Geschwister, auch die schöne Urlaubszeit geht so langsam dem Ende zu. Ich glaube, die meisten sind wieder zurückgekehrt. Ich habe gehört, 60 plus hat eine gute Zeit gehabt, war in Österreich unterwegs gewesen und es hört sich so an, als ob es überall Sonne gab, nur nicht in Espelkamp. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Männer, die waren unterwegs gewesen, sind auf einen Berg gestiegen und auch wir durften im Schwarzwald eine gute Zeit haben und es war einfach schön, als wir dann auf einen Berg gestiegen sind, ich mit meinen Kindern, und wo die Kinder von sich aus, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, sagt eins der Kinder: Wow, wie schön hat Gott das doch gemacht. Und wenn ein Kind das schon so empfindet und sich durch den Anblick der Natur sich so erfreuen kann, dann ist das doch was Herrliches. Ich musste unwillkürlich an die Worte denken, wo Jesus sagt: Von den Kindern, von den Unmündigen hast du dir Lob bereitet. Und ich durfte dann auch mit einigen Männern auf einen Berg steigen, oben auf dem Gipfel. Und es ist herrlich, wenn man sich das kann man kaum weitergeben, wer das noch nicht erlebt hat, dort oben, weil man den Ausblick hat, die ganzen Alpen, unten die Seen, das sieht alles so klein aus und es ist einfach großartig. Und den Text, den wir uns als Predigt anschauen, da hat man das Gefühl, als ob Paulus, obwohl er im Gefängnis sitzt, obwohl er in Fesseln ist, im Geiste den Heilsplan Gottes durchdenkt und auf einen Gipfel steigt und von dort aus den Ausblick weitergibt. Und von dort aus beschreibt, was er sieht, welches Ausmaß das alles hat. Und diesen Text, den wollen wir uns auch eben lesen. Es ist Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Nun, Paulus ist auch gereist, aber hier im Moment hat Paulus nicht eine schöne Zeit, denn er sitzt im Gefängnis. Und er nutzt die Zeit nicht, um sich zu grämen, um zu hadern und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Wir können nicht davon ausgehen, dass Paulus in Isolationshaft war, in einem dunklen Kerker. Er hatte schon Ausgang und dennoch keine so gute Situation gewesen. Paulus nutzt diese Zeit, um nachzudenken. Sicherlich ist ihm vieles aus seiner Jugendzeit eingefallen, worüber er so nachdenken kann, aber er denkt hier über ganz wichtige Dinge nach und es sprudelt bei ihm so wirklich über, als er über Jesus nachdenkt und deswegen auch unser Predigtthema: Jesus, der Weltmittelpunkt. Paulus kommt immer wieder darauf zurück, was in Jesus Christus alles ist, was wir in Jesus Christus alles haben. Und es ist so wunderbar und es ist so herrlich und so groß. Und es scheint, als ob Paulus wirklich nach Worten ringt, um das zu beschreiben, um das wiederzugeben. Paulus sagt, in Jesus ist alles. In ihm ist die ganze Fülle. Wenn man sich das Alte Testament anschaut, von den ersten Seiten der Bibel, fängt das schon an, dass alles auf Jesus ausgerichtet ist. Der Auszug, das Passafest. Wenn wir uns die Stiftshütte angucken, jedes Detail der Stiftshütte, ob es Räucheraltar ist, ob es Brandopferaltar ist, ob es die Vorhänge sind, ob es die Teppiche sind, ob es die Bundeslade ist, alles deutet auf Jesus Christus hin. Alles ist eine Vorschattung auf Jesus. Nur dazu da, um das uns deutlich zu machen, dass wir uns verständlich machen können, welche Bedeutung Jesus Christus für uns hat, für die ganze Menschheit hat. Und wir heute, wir blicken zurück und kommen von Jesus her und sehen, in Jesus ist der Brennpunkt, in Jesus bündelt sich alles. Jesus ist wirklich der Angelpunkt unserer ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte und es ist alles auf ihn ausgerichtet und es kommt alles von ihm her. Die Geschichte ist voll von Machthabern. wenn wir ein bisschen zurückblicken, auch jetzt aktuell, gab es viele Menschen, die meinten, sie seien der Welt Mittelpunkt. Es dreht sich alles um sie. Wenn wir an die Könige denken aus der Antike, aus dem Mittelalter, gab es immer Leute, die meinten, sie seien der Mittelpunkt, sie werden die Erde beherrschen. Nach ihnen wurden Statuen gebaut, nach ihnen wurden Münzen geprägt, Standbilder wurden gefertigt. Und sie meinten, sie seien jetzt der Weltmittelpunkt. Alles dreht sich nur um sie. Und jetzt die Tage ging es ja auch durch die Medien, dass Nordkorea wieder Atomwaffen testet und dass der junge Herrscher dort auch wieder seine Mächte zeigen will und sich mit den Großen der Welt anlegen will. Und wir sehen, dass es oft oder dass es immer eine totale Selbstüberschätzung gewesen ist. Dass Leute sich für größer und besser gehalten haben, als sie in Wirklichkeit waren. Und solche Machthaber, die haben immer auf Befehl verlangt, dass sie angebetet, dass sie verehrt werden. Sie haben gedroht. Und sie haben sich selber Titel gegeben wie König von Gottes Gnaden. Aber in ihrer Regierung, in ihrem Auftreten war nichts von Gnade zu sehen. Es war Tyrannei, es war Unterdrückung und es war alles andere als Gnade. Und jetzt tritt Jesus auf die Weltbühne. Jesus von Nazareth. Er tritt auf, auch mit dem Anspruch, obwohl er es nicht so explizit gesagt hat, aber er tritt auf mit dem Anspruch, ich bin der Sohn Gottes. Wie wir heute gehört haben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Noch ein Herrscher, der auftritt und sagt, ich bin im Grunde der Weltmittelpunkt. Aber Jesus hat deutlich gesagt, oder wenn wir uns die Herrschaft Jesu anschauen, so sehen wir, wie ist Jesus an die Herrschaft gekommen? Durch Gewalt, durch Unterdrückung, Tyrannei. Und wir wollen uns einige Gedanken auch darüber machen. Wir Menschen, wir haben manchmal die Hybris, dass wir meinen, wir seien wirklich der Weltmittelpunkt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das Zitat ist hier schon mal gefallen, sagt der John Lennon, einer Sänger von den Beatles, ich werde irgendwann mal populärer sein als Jesus. Jesus wird zurückgehen und ich werde irgendwann mal noch bekannter, noch berühmter sein. Und Leute denken das immer wieder. Und auch vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, ein Moslem, der sagte, das Christentum, das ist auf dem absteigenden Ast. Das wird es irgendwann mal nicht mehr geben. Ist das wirklich so? Man hat heutzutage schon den Eindruck, dass die Kirchen leerer werden, aber weltweit gesehen. Wir hatten vor kurzem jemand von der Märtyrerkirche hier gewesen, der sagt, es gibt Erweckungsbewegungen an Orten und Stellen, wo man es nicht für möglich hält. In Kuba, wo plötzlich auf einem Feld riesige Menschenmengen zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. In vielen muslimischen Ländern kommen viel mehr Menschen zum Glauben. Und wenn man das auch über die Zeit, über den Zeitraum sieht, wie viele Millionen Menschen an Jesus Christus glauben. Und Jesus ist nicht an die Macht gekommen durch Tyrannei, durch Herrschaft, durch Befehl, sondern, und Napoleon soll das mal ganz treffend formuliert haben, Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt. Und nach unserem Tod haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen. Ob Napoleon das wirklich so gesagt hat, weiß ich nicht. Das Zitat wird ihm zugeschrieben. Aber im Prinzip hat das Zitat recht. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen bereit gewesen sind, für Jesus Christus alles zu geben, das eigene Leben zu geben. Und mit alles geben meine ich nicht nur das eigene Leben, sondern auch wirklich seine Zeit, sein ganzes Sein, sein ganzes Geld, alles, was man ist, Jesus zu geben. Und auch die Zeit sonntagmorgens. Wenn wir Arbeitskollegen fragen, sonntagmorgens, was machst du da? Wärst du bereit, in den Gottesdienst zu kommen? Nein, sonntagmorgens, ganz wichtige Zeit, ausschlafen. Aber wir machen uns auf, sonntagmorgens, wir kommen in den Gottesdienst, wir kommen in der Gemeinde zusammen, wir geben alles. Wir geben und viele Millionen Menschen auch geben alles für Jesus Christus, für seine Liebe, für das, was er getan hat. Geld und Karriere, Komfort geben Menschen auf für Jesus Christus. Und das nicht, weil Jesus es verlangt hat, sondern aus Liebe. Jesus, der Weltmittelpunkt. In Markus 6 gibt es eine Begebenheit, die haben wir uns mit der Familie vor kurzem angeschaut. Dort wird Jesus verworfen von seinen eigenen Verwandten. Es heißt dort, Markus Kapitel 6, die Verse 1 bis 6, und er ging von dort weg und kam in seine eigene Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Auf der einen Seite beschreibt Paulus so überschwänglich, was in Jesus Christus alles ist. Er ist der Weltmittelpunkt. Und auf der anderen Seite haben wir hier, wo Jesus tatsächlich gelebt hat, unter den Leuten und sie ärgern sich an ihm. Und wenn man sich in die Situation hineindenkt, 30 Jahre lang lebt Jesus, tut keine großen Wunder, scheint ein ganz normaler Mensch zu sein, wie wir alle auch. Und nach 30 Jahren tut Jesus plötzlich Wunder. Er tritt auf und tut Zeichen. Und die Leute sagen, warum das jetzt? Woher nimmst du dir das heraus, das zu tun, das zu sagen? Wie kommst du darauf, dass du der Sohn Gottes bist? Du bist doch aufgewachsen, wir kennen dich noch von so klein. Jetzt sagst du auf einmal, du bist der Sohn Gottes? Und wir sehen, das ist dort zunächst mal keine großer Glanz, keine Gloria. Wie Jesaja sagt, da war keine große Gestalt gewesen. Ein ganz normaler Mensch. Und wir sehen das auch im Alten Testament, wie das vorgeschattet wird. Dort gibt es die Stiftshütte. Und die Stiftshütte, die hat 4 Decken. Und die unterste Decke, das ist die kostbarste, mit Cherubim gestickt. Und die oberste Decke, die ist ganz unscheinbar, aus Dachsfellen. Wenn jemand von außen guckt, er sieht einfach ein normales Zelt, nichts Besonderes. Aber wenn man hineingeht, dort sind die Kostbarkeiten. Dort ist das, was Gott für uns vorgesehen hat, und zwar die Versöhnung. Und so scheint es auch hier zu sein. Und auch wenn uns Menschen vielleicht manchmal angucken von der Seite, sagen, ihr Christen, was seid ihr Besonderes? Da sehe ich nichts Besonderes. Und wir sehen, dass Gott auf der einen Seite sich offenbart, aber auf der anderen Seite auch im Verborgenen ist. Und dass die zu Gott kommen, die Gott auch wirklich suchen. Und die können ihn auch wirklich finden. Wir haben gelesen, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Weltmittelpunkt, weil er das Ebenbild Gottes ist. Was bedeutet Ebenbild Gottes? Als Jesus auf dieser Erde war, hat er den Vater gezeigt. Menschen sagen oft, wo ist Gott? Zeig mir Gott. Wir können sagen, da ist Jesus. Das ist Gott. Er zeigt sich uns. Jesus ist das Ebenbild Gottes, ein Spiegelbild könnte man sagen. Und indem Jesus uns den Vater zeigt, können wir tief, sehr tief in das Wesen Gottes einblicken. Wir können sehen, wie Gott ist. Und das ist etwas Großartiges. Wenn über unsere Kinder gesagt werden, dass sie Charakterzüge haben, positive Eigenschaften, ganz wie wir Eltern, was weiß ich, musikalisch oder sportlich oder gutmütig, ganz wie der Papa. Oh, dann fühlen wir uns doch sehr gut, es geht uns gut dabei. Und genau das zeigt Jesus. Wir können auf Jesus blicken und wir sehen den Vater. Er zeigt uns den Vater. Er zeigt, wie der Vater ist. Jesus war mitfühlend. Er war barmherzig. Er hat die Wahrheit gesagt. Er ist den Menschen in Gnade begegnet. Und wie sehr hilft uns dieses Bild? Wir haben vor kurzem im Alten Testament betrachtet das goldene Kalb. Die Menschen wollten etwas sehen, einen Gott, den sie sehen können, und haben sich ein Kalb gemacht. Und hier haben wir Gott, den wir sehen können. Und wenn wir das vergleichen, die Bilder miteinander, das passt überhaupt nicht zusammen. Und Jesus zeigt uns den Vater und wir können sehen, wie der Vater ist. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist nicht nur das Spiegelbild, das Ebenbild Gottes, sondern er ist auch die Manifestation Gottes. Gott kommt auf diese Erde und gründet sein Reich. Er beginnt schon mal sein Reich zu gründen mit Heilung, mit Wundertaten. Jesus erzählt den Menschen vom Reich Gottes und er fängt schon an, da sein Reich zu gründen. Jesus ist auch die Vergegenwärtigung und die Repräsentation Gottes auf dieser Erde gewesen. Jesus ist der Weltmittelpunkt, wie wir gelesen haben, weil er der Erstgeborene der Schöpfung ist. Nun, dieser Satz, er macht uns vielleicht auch ein bisschen Mühe. Das bringt uns an die Grenzen unseres Denkens. Jesus, der Erstgeborene der Schöpfung, ist Jesus denn auch geschaffen? Nein, Jesus ist nicht geschaffen. Er ist der Erstgeborene vor der Schöpfung. Er geht der Schöpfung voran sozusagen. Jesus ist derjenige, der vorangeht. Er ist der Herr über die Schöpfung, der Herr im ganzen Universum. Jesus ist derjenige, durch den Gott handelt. Deswegen ist Jesus so unglaublich wichtig. Deswegen müssen wir Jesus bekannt machen den Leuten um uns herum. Deswegen müssen wir weitergeben, wer Jesus ist, was Jesus getan hat. Er ist der Schöpfer des Universums, haben wir gelesen. Wenn wir in den Anfang der Weltgeschichte gehen, so sehen wir dort, wie wunderbar und geordnet alle Dinge gemacht sind. Und wenn wir uns einmal die Balance anschauen in unserer Natur, in vielen Dingen, nehmen wir mal den Sauerstoff. Wenn der Sauerstoffgehalt ein bisschen verändert werden könnte, wäre kein Leben auf dieser Erde möglich. Wenn das Wasser von seiner Substanz her, von den Molekülen, ein bisschen verändert wird, ist kein Leben auf dieser Erde möglich. Nehmen wir allein an, dass Bienen sterben. Wenn es keine Bienen plötzlich auf unserem Planeten gibt, ist fast kein Leben auf unserem Planeten möglich. Nehmen wir an, die Distanz von Sonne, Mond und Sterne und Erde, wenn diese Distanz sich ein wenig verändert, ist kein Leben auf dieser Erde möglich. Wer hat diese Balance geschaffen? Wer hat das so fein alles ausgerichtet und nach Waage gesetzt, wo selbst atheistische Wissenschaftler sagen, das ist so ein feines Spiel, so fein gegliedert, geordnet alles. Es fällt vielen schwer zu glauben, dass das wirklich nur ein purer Zufall ist. Man könnte das weiter ausführen und es ist wirklich erstaunlich, wie Jesus das ins Leben gerufen hat. Aber nicht nur das, sondern er erhält das bis heute, dass diese Balance auch so bleibt. Und da sehen wir, wie großartig ist. Und wir sehen auch darin, wie sehr Gott uns liebt. Weil er gibt, schafft uns einen Lebensraum, wo wir leben können, wo wir uns an der Natur erfreuen können, wo wir auf den Berg besteigen können und einfach staunen können, wie großartig Gott ist. Das zeigt uns, wie Gott uns einfach lieb hat, uns einen Lebensraum schafft, der möglich ist. Es ist alles zu ihm und durch Jesus geschaffen. Und wir sehen auch, als Jesus am Kreuz hing, da geriet auch die ganze Natur ins Wanken, als ob sie wirklich auch mitleidet und mitbebt mit dem, der das Universum geschaffen hat. Wir haben auch weiter gelesen, er ist das Haupt der Gemeinde. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung hat Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen. Etwas Großartiges. Er hat das möglich gemacht, dass Millionen Menschen auf dem ganzen Erdkreis sich im Geiste verbunden fühlen. Juri Hofmann erzählte mir, als die Männer unterwegs waren, dort haben sie den Lutz Schäufler getroffen, einen Evangelist, und sie durften dort in einem Gottesdienst ein Lied singen. Ich glaube, vorher kannten die sich nicht. Man kam irgendwie ins Gespräch und plötzlich merkt man, das sind Glaubensgeschwister. Komm, sing bei uns ein Lied. Und als wir bei uns jetzt auch im Süden in unserer alten Gemeinde waren, sagen die, wir kennen die Geschwister nicht, grüßt sie bitte. Ich soll euch ganz lieb grüßen von den Geschwistern aus unserer alten Gemeinde. Man fühlt eine Verbundenheit. Und das hat Jesus geschaffen, dadurch, dass er gestorben, dass er auch verstanden ist und dass wir Menschen wirklich dieses Bewusstsein haben, wir haben einen Vater. Wir gehören zusammen, wir sind Geschwister untereinander. Und Menschen kommen in der Gemeinde zusammen, die sich sonst wahrscheinlich nie finden, nie treffen würden. Der Manfred Müller, der vor kurzem hier war von der Märtyrerkirche, er beschreibt von einem ehemaligen Muslim, der in Afrika dafür gesorgt hat, dass viele Menschen, also vorher gelitten haben unter ihm, dass er die Christen verfolgt hat, dann hat er sich bekehrt und er hatte einmal einen Christen fast totgeschlagen. Und er bekehrt sich, kommt nach Deutschland und plötzlich kommt nach einer Veranstaltung jemand zu ihm und sagt, kennst du mich noch? Nein, kenne ich nicht. Du bist derjenige, der mich damals fast totgeschlagen hat. Aber jetzt sind wir Geschwister, jetzt sind wir Brüder im Herrn. etwas Großartiges, Versöhnung findet statt und das, weil Jesus uns vergeben hat. Und das ist einfach unglaublich, das sind keine Menschengedanken, nichts Menschliches, es ist etwas Göttliches. Paulus erklärt, dass die Gemeinde wie ein Leib funktioniert, wo wir einzelne Glieder miteinander sind und die einzelnen Glieder, die sind alle mit dem Haupt, mit dem Kopf verbunden. Die Kommandos, die kommen vom Kopf her. Die geben sich die Glieder nicht untereinander. Die Kommandos, die kommen vom Kopf. Und wir sehen auch, wenn ein Glied leidet, sagt Paulus, dann leiden alle. Das Bewusstsein haben gleich alle. Und was für ein großer Teil des Leibes Christi heutzutage leidet, verfolgt wird. Und es sollte uns genauso betreffen, dass wir uns das bewusst machen, der Leib Christi erleidet und wir sollten Mitleid haben und mitbeten, auch für die Menschen, die dort leiden. Wenn wir nochmal in die Stiftshütte gehen, dort finden wir an der Südseite in der Stiftshütte einen Schaubrottisch. Ein Tisch, das sind die, an der Nordseite, ein Tisch mit Broten drauf, 12 Brote. Was will Gott dem Volk Israel damit deutlich machen? Er will damit zeigen, ich möchte mit euch als Volk eine Tischgemeinschaft haben. Ich möchte mit euch zusammen sitzen, ich möchte mit euch zusammen essen, ich möchte mit euch zusammen Gemeinschaft haben. Und genau das gleiche Bild haben wir auch im Abendmahl, wo es deutlich wird, Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte, ihm verlangt danach, dass wir zusammen sind und deswegen hat Jesus auch sich selbst hingegeben, um das möglich zu machen. Das Passahlamm, das deutet auf Jesus Christus hin, das gestorben ist. Die Gemeinde, die besteht aus Sündern. Ganz im Gegenteil dazu, wie oft Vereine oder Firmen oder wie sich der Staat seine Leute aussucht. Die Besten werden herausgesucht, die Leistung bringen, die was können, die etwas sind. In der Gemeinde heißt das nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Leute, die sich bewusst sind, jawohl, ich bin sündig, ich bin schuldig, ich brauche Vergebung und dadurch komme ich in die Gemeinde, dadurch werde ich Teil am Leib Christi. Und das ist etwas Großartiges, weil der Ausgangspunkt ist bei uns allen gleich, wir sind alle nichts. Wir haben nichts, wir können nichts, wir sind alle nichts. Wir haben Vergebung empfangen und dann können wir erst im Leib Jesu leben, wachsen, Teil des Leibes Christi sein. Und das ist etwas Großartiges. Wir haben weiter gelesen, er ist der Erstgeborene von den Toten. Als Jesus damals auf dieser Erde war, hat er den Jüngling zu Nein auferweckt, er hat Lazarus auferweckt, aber die sind danach wieder gestorben. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist und der nicht mehr stirbt, der nie wieder stirbt, in alle Ewigkeiten nicht. Und der Erstgeborene ist und somit auch allen vorangeht. Wir haben weiter gelesen, Jesus ist der Weltmittelpunkt, weil die ganze Fülle Gottes in Jesus Christus ist. Jesus hat sich die Ehre, die Fülle nicht selber genommen. Wir dürfen teilhaben an Gott. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Globalisierung auch so stark ist, kriegt man von allen Erdteilen immer wieder Ideen, Philosophien mit. Und gerade in der heutigen Zeit merkt man sehr stark, dass Menschen sich oft eine eigene Religion zusammenbasteln. So eine Patchwork-Religion. Ein bisschen Jesus, ein bisschen dies, ein bisschen das. Von allem ein bisschen hört sich alles irgendwie gut an und dann bastle ich mir mein eigenes zusammen. Nein, Paulus sagt, in Jesus ist alle Fülle. Wir brauchen nichts anderes mehr. Da ist wirklich alles drinne. Wenn man sich die vielen Philosophen, Deutschland hat ja viele hervorgebracht, Philosophen, anschaut, ihre Werke, so stellt man fest, die Philosophen haben sehr oft sehr gründlich die Bibel studiert. Aber irgendwann mal sind sie an einen Punkt gekommen, wo sie die Bibel beiseite gelegt haben, als ob das nicht reicht. Als ob man noch etwas, eigene Gedanken, den Rationalismus, vieles andere noch aufbringen muss. Jesus ist vielleicht gut, aber es reicht nicht aus. Paulus sagt, nein, Jesus ist alle Fülle. Und Paulus sagt das den Kolossern, weil auch sie in der Gefahr standen, irgendwelche Philosophien, irgendwelche Ideen, Konstrukte mit dazuzunehmen. Beispielsweise eigene Leistung, dass der Mensch auch noch etwas erreichen muss, dass der Mensch auch sich bemühen muss. Paulus sagt, nein, in Jesus ist alle Fülle. Wenn wir ans Kreuz blicken, da haben wir alles. In Jesus Christus ist wirklich alles da. Und wir haben auch gelesen, dass in Jesus Christus alles versöhnt ist mit Gott. Jesus Christus ist die Brücke zu Gott. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir jetzt auch von dieser Flüchtlingspolitik so beeinflusst sind, ist es sehr wichtig, man hört es immer wieder, Brücken bauen, kulturelle Brücken bauen, zu anderen Menschen Brücken bauen, ist sehr wichtig. Und das wird sehr hochgehalten. Und das ist auch gut und richtig so. Aber die eigentliche Brücke dürfen wir nicht vergessen. Die Brücke, die Gott zu uns geschaffen hat, das ist die wichtigste Brücke. Wir haben Versöhnung mit Gott, wir können zu Gott kommen. Paulus schreibt diese Worte, er sitzt im Gefängnis und er überströmt einfach. Er sitzt auf diesem Gipfel, auf dem Berg, er überblickt das alles, welche Bedeutung, was Jesus gemacht hat und welche Bedeutung Jesus hat, und er gibt das einfach weiter und er sagt das auch gegen diese falschen Vorstellungen, die sich bei den Kolossern drohten einzuschleichen, und er sagt, Jesus ist der Mittelpunkt des Heilsplanes Gottes. Jesus ist die Erfüllung aller Dinge. Paulus sagt, vor Jesus werden sich einst alle Knie beugen. Alle Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben, werden einst ihre Knie vor Jesus beugen und sie werden bekennen müssen, jawohl, Jesus ist da, Jesus existiert. Und Jesus am Kreuz, das, was Jesus für uns getan hat, das ist nicht das ABC, sondern das ist das A bis Z unseres Glaubens. Da ist wirklich alles für uns da, die ganze Ewigkeit. Und das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen, dass wir das für uns festmachen, dass wir das realisieren. Was konkret können wir aus unserem heutigen Text auch mitnehmen? Es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht irgendeine Philosophie, es ist nicht irgendwas, was uns Sicherheit, Halt und Sinn im Leben gibt, sondern es ist das, was Jesus für uns getan hat und was Jesus für uns ist. Das gibt uns die Sicherheit, das gibt uns die Heilsgewissheit, das, was Jesus getan hat. Nicht das, was wir tun können. Was können wir tun? Wir sind so schwach und versagen so schnell, aber wir sehen am Kreuz, Jesus hat alles getan. Und das ist doch die gute Nachricht. Das ist doch die wunderbare Botschaft. Sie hängt nicht von uns ab, sondern Jesus hat schon alles getan. Es ist nicht Leistung, es ist nicht Gefühl, es ist nicht Kirchenzugehörigkeit, sondern einzig und allein das, was Jesus getan hat für uns. Das Beispiel kennen wir sicher schon öfters gehört, aber es passt hier einfach sehr gut. Paulus versucht nicht, die vielen falschen Denkansätze bloßzulegen, sondern er versucht, das einzig Richtige deutlich darzustellen, herauszustellen. Wie ein Bankier, der nicht die vielen falschen Blüten, das viele Falschgeld kennen muss, er muss nur das richtige Geld gut kennen. Und dann kann er alle anderen Falschgelder unterscheiden. Und das macht Paulus hier. Er versucht nicht, die vielen falschen Ideen bloßzulegen, davon gibt es ohne Ende. Sondern er sagt, wir müssen Jesus Christus gut kennen. Und dann können wir alles andere, was nebensächlich ist, was nicht dazu gehört, können wir ausselektieren und beiseite legen. Deswegen ist das einfach so großartig. Und ich war auch so erfüllt von diesem Text, dass wir in Jesus Christus alles haben. Lasst uns das mitnehmen in unseren Alltag. Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns, dass dieser Text uns durchdringt. Und dass wir auch wirklich erfreut werden an diesem Text und dass es uns einfach eine Grundfreude gibt in unserem Alltag. Amen.